lieber Dame. Ich danke Ihnen für zunächst einmal die sehr freundliche, großzügige und feinfühlige Einführung und für die Einladung, hier heute sprechen zu können. Es ist eine große Ehre, in diesem kraftvollen Rahmen und schon angekündigt als Jugendpfarrer hier sprechen zu können. Und die schon noch vorlesen halten zu können. Das Institut, das Buchnoch-Institut, an dem ich zum zweiten Mal in diesem Jahr bin, und ich spreche hier als Direktorin eines Instituts für jüdische Studien, ist in jeder Hinsicht ein Vorbild für alle Institute für jüdische Studien, auch außerhalb Europas, in der Qualität der Forschung, der Offenheit, der Haltung, der Professionalität und Vielfalt der Veranstaltungen ist es ein wahrer Vordenker und Wegweiser, nicht nur für jüdische Studien, sondern für die Geisteswissenschaften überhaupt. Zu verdanken ist das sicher eine Instanz, die es unterstützen, den Forschern und Mitarbeitern, vor allem aber Dan Wiener, den ich hier ganz herzlich danken möchte. Nun und auch Herrn Edenter, danke für die Gastfreundschaft und für die Möglichkeit, an diesem Vorhaben hier mitwirken zu dürfen. Der Titel meines Vortrags entstammt einem Gespräch mit Dan Wiener, an dem ich ihn im Anschluss an seine freundliche Einladung, dieses Jahr die Buchnoch-Vorlesung halten zu können, von meiner gegenwärtigen Forschung erzählte. Verahnte ich schon damals, dass die Gefahr bei einem Titel, der so vollmundig daherkommt, jüdische Tradition, den neuen Denken, als gäbe es die jüdische Tradition und das neue Denken, dass ich da jedes Wort wieder zurücknehmen werde müssen. Doch beliebig ist auch noch dabei, als ich dies bei den Vorbereitungen für diesen Vortrag schon bewahrheitete, denn tatsächlich geht es hier um den Versuch, größere Zusammenhänge zu erfassen. Als Literaturwissenschaftlerin und noch dazu, dann hast du es ja beschrieben, einer Literaturwissenschaftlerin der inzwischen fast ausrangierten Sorte, die am liebsten in kleinen, der mikroskopischen Textnähe operiert, sollte ich es doch besser wissen, solche umfassenden Versprechen verstellenden Weg. Um ihn wieder zu öffnen und ihn wenigstens für die Dauer meines Vortrags offen zu halten, will ich in einem kleinen Text Franz Kafkas beginnen, der vom verstellten Weg spricht. Er spricht auch von Tradition und neuem Denken und nicht zuletzt von Literatur, die sich vielleicht erweisen wird, die stillschweigende Heldin meiner Betrachtung hier ist. Der Text Kafkas soll die Möglichkeit eröffnen, von Aspekten der jüdischen Tradition zu sprechen und deren Tradierung im europäischen Denken der letzten 100 Jahre und vor allem der letzten Jahrzehnte. Der Kaiser, so heißt es, hat hier dem Einzelnen, den jämmerlichen Untertanen, den winzig von der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne gesichteten Schatten, gerade hier hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus an den Schatz gesetzt. So beginnt ein kurzer 1917 in der jüdischen Prager Zeitschrift Selbstwert veröffentlichter Text mit dem Titel Eine kaiserliche Botschaft. Zwar werden wir, auch weil diese Botschaft nur als Gerücht, das heißt so heißt es, überliefert wurde, nie mit Sicherheit wissen, was die kaiserliche Botschaft in Kafkas gleichnamiger Erzählung enthält. Mit einiger Wahrscheinlichkeit können wir annehmen, dass diese Botschaft, die der Kaiser auf seinem Sterbebett dem Einzelnen, seinen in die fernste Ferne geflüchteten Untertanen, übermitteln sollte, sein Testament ist. Um Geringeres als die Bestimmung seines Erbes hätte der Kaiser wohl kaum so viel aufhebend gemacht, als er auf dem erhabenen freien Platz einen Boten mit ihr losschickte. Dass dieser unermüdliche Bote niemals, aber auch niemals an den Ort seiner Bestimmung gelangt, ist wohl kaum seiner mangelnden Beharrlichkeit zuzuschreiben, denn, so heißt es, er bahnt sich zunächst stark und kräftig den Weg, doch die Hindernisse wachsen im Laufe der Jahrtausende zunehmend ins Maß einsetzen. Niemals, so heißt es, wird er der Bote überwinden. Die Treppen hinab müsste er sich kämpfen, die Höfe wären zu durchmessen und durch die Residenzstadt müsste er, die Tiere hochgeschüttet ist, voll ihres Wogensatzes. Schließlich trägt der Bote nur noch die letztwillige Verfügung eines Toten mit sich, doch den Adressaten erreicht er nicht. So verfügt kein Testament über das Erbe des Kaisers. Erwartungsvoll sitzt am Schlusssatz des Textes jener, für den die Botschaft bestimmt war, am Fenster und ihre erfreut sie sich, wenn der Abend kommt, der Lebensabend vielleicht oder das Ende der Zeit. Und weil uns die Kunde von der Botschaft nur als Literatur überliefert ist, werden wir niemals wissen, ob der Mann am Fenster in die Vergangenheit oder in die Zukunft schaut, ob er den Blick auf den Ursprung der Botschaft richtet und sich die Botschaft des Kaisers erträumt oder was sich alles nur ausgedacht hat, den Kaiser, die Botschaft und den Boten die Erbschaft kennt. Kafkas kleine Erzählung beschreibt das Schicksal der Tradition in der Moderne. Dass es sich dabei um jüdische Tradition handelt, wird nicht gesagt. Ebenso wenig wird der Adressat als modernes Individuum, das hier Kafka selbst repräsentieren könnte, identifiziert. Dennoch weist einiges auf diese mögliche Lesart hin. Die Botschaft, die der allmächtige Kaiser umringt von Zeugen seiner Mitteilung vor Jahrtausenden an einen Einzelnen gesendet hat, ist die Offenbarung und Verkündigung des monotheistischen personalen Gottes in der Zeit Kafkas, die Hinterlassenschaft eines Sterbenden, eines inzwischen toten Gottes geworden. Die öffentlich verkündete Botschaft wurde an einen Einzelnen gerichtet, der inzwischen in die fernste Ferne, in die gottlose Moderne verflüchtet ist. Solcher Nachschub befindet er sich gegenüber dem Reich der Herrlichkeit in einem gleichermaßen physischen wie metaphysischen Exil. Der Inhalt der Botschaft bleibt ohne Darstellung, wir kennen nur ihren, selbst nur als Gerücht überlieferten Ursprung und wissen von der hoffentlichen Erwartung des Einzelnen am Abend der Geschichte, die hier als undurchdringliches Labyrinth und hochgeschütteter Bodensatz, also als fragmentierter Restbestand und Trümmerhaufen erscheint. Eine erhoffte Botschaft ohne dargestellten Inhalt, die nunmehr allen erdenklichen Interpretationen offensteht, die erwartet wird, jedoch ausbleibt und nur noch erträumt werden kann, von einem Einzelnen, der sich in unüberwindbarer Ferne von seiner ursprünglichen Heimat befindet. Offenbarung, Messianismus, Auserwähltheit, Exil, Bilderverbot, das Eingedenken eines potenziell traumatischen Ereignisses, der Flucht und Entfremdung von der Heimat, und die Verschriftlichung der mündlichen Botschaft des Kaisers in dieser Erzählung selbst verweisen auf Aspekte der jüdischen Tradition, die hier einer, wie es in einem Aphorismus Kafkas heißt, der den letzten Zipfel des Gebetsmantels nicht mehr erhaschen konnte und sich diesen nur noch literarisch erträumen kann. Was mit den hier genannten Aspekten der jüdischen Tradition seitdem, seit der Zeit Kafkas, bis heute geschehen ist, und hier beschäftigen. Ich will im Folgenden zunächst in groben Zügen eine Hypothese aufstellen, und zwar bezüglich des Verlaufs der Aufnahme einiger dieser Aspekte der jüdischen Tradition bei einflussreichen jüdischen und nicht-jüdischen Denkern des 20. Jahrhunderts. Daran anschließend möchte ich an Fallbeispielen Schlüsselbegriffen dieser Tradition demonstrieren, wie dieser Verlauf sich an drei verschiedenen Zeitpunkten der letzten 100 Jahre manifestiert. Mit einer Betonung auf der Gegenwart, auf die mein Titel verweist. Also in der Moderne, vor allem in der Zwischenkriegszeit, dann in der sogenannten Postmoderne, also während der letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, und schließlich mit der nötigen Vorsicht in unserer Gegenwart. Meine Hypothese geht von der Beobachtung aus, dass der Rückgriff auf Elemente der jüdischen Tradition bei bedeutenden Denkern des frühen 20. Jahrhunderts, also der ersten Phase der Entwicklung, die ich hier nachzeichne, wesentlich zur Konzeptualisierung der Moderne beigetragen hat. Und dies im Sinne einer Aufklärungskritik, die weder regressiv oder konservativ noch auch progressiv ist, sondern gerade anhand von Elementen der jüdischen Tradition alternative Vorstellungen entwickelte, von denen man das Denken des späten 20. Jahrhunderts, also die zweite Phase meiner Untersuchung, fährt, bevor sie in unseren Tagen der dritten Phase zuweilen mit überraschender Heftigkeit verabschiedet werden.